Wir leben ja auch aus so Rauschinformationen. Also ich lese was mit der Hand oder mit den Äuglern oder mit dem Finger, wie auch immer, und nehme so eine Rausch der Information dort. Also es gibt einen Artikel über X, was du gerade gesagt hast, Amazon hat ein neues Feature, da werden aber noch drei Nebensätze erwähnt. Weil ich es aber nie mit der Hand gelesen habe, findet es ja nicht statt. Ja, aber an Produktivität entsteht nicht automatisch Wert. Die Hoffnung ist nur, da sind wir wohl alle so ein bisschen McKinsey-Brainwashed, dass aus Productivity Value entsteht. Das ist aber überhaupt nicht so. Die Value-Diskussion ist unabhängig von der Productivity.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge deines KI-Lieblingspodcasts, Layer 8.9. Hallo Barbara.
Hallo Jochen.
Ja, liebe Barbara, wir sprechen heute über Überforderung.
Über den Otto-Normal-Jochen.
Über den Otto-Normal-Jochen. Sehr, sehr, sehr schön. Ich habe neulich gelernt, der heißt in jedem Land irgendwie anders, aber bringt mich nicht dazu, das zu rezitieren. Ich kann es nicht. Die Sachen waren ziemlich lustig stellenweise. Da ist mir irgendwo so eine Landkarte, Jürgen Jürgensen und weiß ich nicht, was es da gibt. Also für diese Folge bin ich euer Otto-Normal-Jochen. Wir haben uns in der Vorbereitung von einer neuen Podcast-Folge kurz über verschiedene Themen unterhalten und dabei festgestellt, ich bin über Themen gestolpert, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, was das ist, weil ich gar nicht dazu komme, mir das anzuschauen. Ich meine, ich muss auch noch arbeiten, hallo. Ich kann nicht ständig, ich sitze gerade im Moment da und versuche zu verstehen, wie ich meine Cowork-Sessions effizienter gestalte, dann versuche ich überhaupt zu verstehen, nach was für einer Logik diese Cowork-Sessions arbeiten und wie zum Teufel ich das Ding dazu kriege, dass es eine Claude Chrome-Session mit irgendwas verbindet. Und wenn ich mir dann die Hilfedatei von Claude angucke, denke ich mir, Junge, der die geschrieben hat, hat davon genauso viel Ahnung wie ich. Denk mir so, danke fürs Gespräch. Dann mach bitte bloß nicht den Fehler, deine KI zu fragen und zu sagen, erklär mir doch bitte, wie die Claude Chrome Session funktioniert. Da kann ich mir auch ein Mickey Mouse Buch aufschlagen. Die können sich nicht selbst erklären, habe ich so den Eindruck. Also wenn ich in die Falle tappe und denke, ich kann mal gerade eben ganz faul Claudine fragen, um dich zu zitieren. Erklär mir doch mal bitte, wie das nochmal mit den Claude-Projekten waren. Und dann erklärt mir Claude im Brustton der Überzeugung, er würde den vollständigen Inhalt des Projektfolders in jeden Prompt kippen. Und ich sitze so da und denke, nein, ich weiß genau, dass du das nicht tust. Ja, auf jeden Fall, ich saß da und denke so, Claude Mythos, Capybara, war das dasselbe? Dann gibt es noch irgendwas mit Dream und was ist das jetzt schon wieder? Habe ich auch nicht mitgekriegt. Und würdet ihr mich bitte mal meinen Cowork-Scheiß zu Ende machen lassen, bevor ihr irgendwelche neuen Säue durchs Dorf treibt?
Ja, und dann hatten andere Menschen noch so echte Arbeit, ne? Also die müssen ja dann noch so, keine Ahnung, stell dir mal vor, du bist so.
Ich mache keine echte Arbeit.
Naja, aber ich meine, wir sind ja beides, also du machst halt sehr viel Wissensarbeit.
Völlig, also eigentlich ist es ja mein Job, in Anführungszeichen, auf dem Laufenden zu bleiben. Nur jetzt habe ich ja in Anführungszeichen die Schwierigkeit, dass ich auf der einen Seite gerade ein Unternehmen gründe, es auf der anderen Seite noch nicht mal geschafft habe, die Urausgabe meines Newsletters rauszukriegen bei The Bybeat, auch wenn ich schon zwei Folgen aufgenommen habe. Gleichzeitig muss ich noch eine Steuererklärung abgeben, freundliche Grüße ans Finanzamt und versuche immer mal wieder mich hier für den Podcast vorzubereiten, selber auch auf dem Laufen zu bringen und gleichzeitig mein KI-Level hochzuskillen. Dann Geräuschfilter hört ihr es nicht, aber gelegentlich sitzen dann da draußen noch zwei Kinder, die auch noch Aufmerksamkeit verfolgen. Also ich habe auch noch ein Leben, Freunde.
Na, du hast doch ein Leben. Ein Leben neben der KI.
Ja,
das
genau.
Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das zulassen kann.
Ich
lieber
muss das,
Otto Normal Jochen, ich weiß nicht, ob das der Plan ist.
Ich habe neulich auf TikTok, ich werde euch einen Link nachliefern, einen Musikcomedian gesehen und das ist normalerweise nicht mein Fall, aber bei dem bin ich sitzen geblieben und habe mir erst abgelacht. Der hat auch das Publikum so ein bisschen mit einbezogen, was meistens dann auch schon die schlimmste Form der Musikcomedy ist. Aber der saß da und hat so aufgezählt, ne? So, du hast ein Job als Finanzvorstand in einem Tralala und du hast einen Mercedes und dafür habe ich ein Leben. Weißt du, so saß der die ganze Zeit da. So komme ich mir jetzt gerade vor, wie der hier. Ne? So, ich zähle alles auf und dann kommt irgendjemand aus dem Publikum und sagt, und dafür habe ich ein Leben. Ja, schön. Ganz ehrlich, ich weiß gerade nicht so recht, wie ich da meinem eigenen Anspruch gerecht werden soll. Also ich überlege im Moment gerade, wie ich auch da KI und Automatisierung zu Hilfe nehmen kann. Ich habe das bisher nur in der Vergangenheit noch nicht so richtig geil hingekriegt. Also eigentlich arbeite ich beispielsweise, um E-Commerce-Bereich Themenfindung zu betreiben, mit einem ganz banalen Feedreader. Ich habe einen RSS-Feedreader, da sind die Quellen drin. Die Quellen werden langsam ein bisschen dünner, weil halt viel hinter Paywalls verschwindet, aber es funktioniert noch. Deswegen mache ich die auf. Aber doch ist es so, dass viele Sachen dann doch eher mich über LinkedIn finden, weil ich dann sehe, oh, da diskutieren Menschen über irgendwas, da ist gerade irgendwas passiert. Gucke ich mir an, kann es vielleicht einordnen, kann es einschätzen und also auch der Feed wieder verliert an Verbindung. Dann habe ich so ein paar Newsletter, aber auch die schaffe ich nicht mehr irgendwie ganz zu lesen. Und jetzt sitze ich dann halt da, so nachdem ich jetzt im Moment eigentlich gerade akut an Cowork arbeite, denke ich darüber nach, wie ich mir, keine Ahnung, einen Assistenten, einen Automatisierungsworkflow, irgendwas holen kann, dass mir die wichtigsten Sachen, die gerade in diesen zwei Strängen E-Commerce und KI passieren, irgendwie extrahiert, mir Background-Informationen dazu verlinkt und ich das dann einfach gezielter und schneller scannen kann, weil es überrollt mich einfach. Also ich...
Um Einblick zu geben, deswegen habe ich gesagt, ich mache dich zum Otto Normal, Jochen. Am Ende des Tages geht es ja auch mir als Profi in dem Feld, und bei mir ist es ja Teil meiner Jobbeschreibung, dran zu bleiben und eine Idee zu bekommen. Ich finde es auch, und ich komme schon aus dem Feld, ich bin ja bis zu einem bestimmten Grad diesen Speed auch echt gewohnt. Also mein Feld war ja schon immer sehr, sehr, sehr dynamisch. Ich habe mal real life getradet, Kinder, wisst ihr, wie viel Fies da auf einmal euch einblubbern schon in den Ende der 90, also Ende der 90er und so Anfang der Nullerjahre. Das war schon immer viel. Aber gerade ist es natürlich, die Geschwindigkeit ist noch höher und es wird immer schwieriger, wenn ein konstantes Flop the Zone stattfindet, zu unterscheiden, was ist relevant für mich, was ist relevant für mein Unternehmen oder in dem Fall zum Beispiel auch, was ist relevant für euch als Podcast-Zuhörer und Zuhörerin. Die Relevanz ist halt immer so genau dieses Ding. Und wenn ich mir so die Releases in den letzten Wochen und Monaten angucke, dann ist das im Prinzip auch, wo alle drum kämpfen. Wir haben momentan so dieses, die Überforderung ist hoch, die Geschwindigkeit ist hoch. Wir haben die ersten Aussagen, naja, KI hat mir jetzt meine langweiligen Jobs weggenommen. Jetzt habe ich ja gar keine Ruhe mehr mal durchschnaufen zum Arbeiten oder sowas. Ich habe gar keine Chance mehr, mal irgendwas Dummes zu tun, so ungefähr. Das ist auch nicht für alle wahr. Aber so, wir kriegen so einen Einblick, generell in es ist viel und das ist ja auch bei mir in jedem Train the Trainer Badge, aber auch in jedem Workshop, in-house, extern, sonst irgendwas, den ich gebe, ist immer eine der Hauptfragen, wie bleibe ich denn dran? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn KI und zwar nicht explizit in deiner Jobbeschreibung drin steht, dann hört auf damit. Hört auf damit dran zu bleiben. Denn das, was da am Tag pro Tag aktuell an Releases rauskommt, ist für den Vollprofi mit aller technischer Unterstützung schon kaum scannbar mehr. Und dann bist du ein Profi, der schon lange in diesem Fachbereich unterwegs bist. Aber welcher Release soll für euch so weltbewegend sein, dass ihr nicht auch im Prinzip ein paar Tage später davon erfahren könnt?
Ja, also es einfach mal sein lassen ist sicherlich ein guter Ratschlag. Also ich meine, tatsächlich ist das, was du so erzählst, wenn ich überlege, also die trockenen Teile der Arbeit, ne, die Auswertung einer Recherche, das Lesen von x Dutzend Artikeln. Also wenn ich hergehe und wenn ich früher eine Meldung aufgegriffen habe als Journalist, dann habe ich die Meldung mir angeguckt und dann bin ich hergegangen und habe oft, das war so der klassische Schreibtischjournalismus im Tech-Journalismus, geschaut, so wer hat denn darüber jetzt was geschrieben? Was sagen die Originalquellen? Und dann hast du dir diese Artikel durchgelesen und du hast eine Menge Zeug gelesen, bist dabei vielleicht noch an ein oder zwei anderen Artikeln hängen geblieben beim Scrollen im Feed, dann hast du dir das Relevante aus diesem Artikel rausgezogen, hast dir die nächste Quelle geöffnet, selbe Vorgehensweise und hast dann nach Zeit X relevante Sachen rausgescannt gehabt, hast aber auch gleichzeitig Idle-Phasen gehabt, ne, indem du einfach nochmal den Artikel gescannt hast, bist unten irgendwie an einem witzigen Vorschaubild hängen geblieben, hast ein anderes Thema gesehen, was dich interessiert, bist in irgendein Rabbit Hole geplumpst, wieder rausgekommen. und bist dann irgendwann mit diesem Rechercheprozess fertig geworden. Und jetzt ist es ja so, ich merke das im Moment gerade ganz stark, weil ich beispielsweise an der Steuererklärung sitze, ihm, keine Ahnung, einen Kontoauszug, eine Excel-Tabelle und einen Prompt gegeben habe. Gleichzeitig läuft auf dem zweiten Rechner hier eine andere Cowork-Instanz, die unsere letzte Folge gepublished hat, über einen Skill, den ich mittlerweile entwickelt habe. Ich habe übrigens meine ersten Skills nicht handgeschrieben natürlich, sondern mit Claude gepromptet und von Hand korrigiert und ihn immer wieder auf die richtige Spur geführt. Und das heißt, es passieren bei mir zu manchen Zeiten parallel Sachen, die eigentlich Hochkonzentrationstasks sind. Ne? Da läuft eine Podcast-Publishing-Folge durch, da läuft eine Steuererklärungsgedöns. Beide Sachen erfordern irgendwie meine Aufmerksamkeit. Trotzdem habe ich die Möglichkeit, auch noch andere Sachen nebenbei zu machen, weil ich ja kurze Wartezeiten darauf habe, dass die KI mir eine Antwort gibt. Und das ist schon recht anstrengend. Also klar, ich arbeite nicht jeden Tag so, ne? Also ich lasse jetzt hier nicht den Vollprofi raushängen. Das ist jetzt schon an einer Hochphase gewesen. Ich mache ja auch nicht jeden Tag meine Steuererklärung. Aber trotzdem merke ich das, dass ich neige, solche Arbeitsweisen zu entwickeln. Und ich gleichzeitig merke, dass das anstrengend ist, weil diese Phase, in der man, ja, keine Ahnung, das ist das, was ich als Idle-Phase bezeichnet habe, wo du einfach nur irgendwie ohne große Denkleistung über irgendwas drüber gehst, Text gänzt, vielleicht auch mal ein Rabbit Hole. Die ist weg, weil da ist ja, ich warte darauf, dass Claude 365 Quellen durchforstet hat, alle relevanten Inhalte rausgezogen hat, sie mir ausgespuckt hat und ausgibt. Also das sind mehrere Sachen, die mir da in Anführungszeichen verloren gehen und wo ich dann auch manchmal dran denke, so, das ist eigentlich schade drum. Ich erfahre Sachen nicht mehr, die zwar jetzt aktuell für die konzentrierte, schnelle Erledigung meines Tasks nicht wichtig und nicht relevant sind, aber eventuell zu einem späteren Zeitpunkt relevant werden könnten. Also wenn ich beispielsweise darüber schreibe, dass Amazon einen Agenten gelauncht hat, der für dich einkaufen geht, und dann wird in dem gleichen Artikel eben noch ein oder zwei andere Entwicklungen von Amazon im Bereich KI erwähnt, die mir zwar für den Artikel nichts bringen, aber die ich hätte im Hinterkopf behalten können. Wenn ich dann am nächsten Morgen da sitze, wären sie mir vielleicht eingefallen. Ich habe die aber nie gesehen, weil ich den Artikel dazu nie gelesen habe. Den hat Claude gelesen und mir den relevantesten Scheiß rausgesagt und sorgt dafür, dass ich hochkonzentriert arbeiten kann. Aber ich meine, wir wissen doch, dass wir das gar nicht so lange können, oder? Also wir können nicht 8 Stunden, aber also wenn das so endet, keine Ahnung, also ich weiß nicht, also das
ist halt ein bisschen genau die Herausforderung auch gerade, dass wir in so einer ganz schrägen Übergangsphase sind. Und die Übergangsphase ist immer, ich nenne das mal als Phase 1a, das ist die Personal Productivity. Und die Personal Productivity, die macht am Anfang natürlich mega Spaß, weil du einfach wahnsinnig mehr vom Schreibtisch runtergerissen bekommst. Du kommst einfach wahnsinnig viel weiter. Du nimmst eben so Dödelaufgaben irgendwie, die du als Dödelaufgaben identifiziert hast, mal weg und denkst ja wunderbar, ich bin the production machine geworden. Bis dann dieser Ermüdungseffekt eingeht und gleichzeitig, und das darf man ja auch nicht unterschätzen, also dann hast du diesen Ermüdungseffekt, und gleichzeitig passiert in der Welt, dessen Tool du verwendest, also die Welt, meine Welt, AI-Welt, so massiv viel, dass du dich ja gleichzeitig fragst, bin ich überhaupt noch auf dem aktuellen Stack? Muss ich hier nicht was weitermachen? Kann ich das nicht noch weitertreiben? Das heißt, du hängst ja dann auch in so einer konstanten FOMO rum. Denn jetzt könnte es ja noch besser gehen. So, dann machst du den Social-Media-Feed auf und denkst dir eh schon, dass die Welt wieder halb verpasst, weil letzte halbe Stunde war es ja nicht in LinkedIn oder in Instagram oder in TikTok, ist auch scheißegal, Waffe eurer Wahl, und hast gedacht, du hast die ganze Welt schon wieder halb vergessen. Das erzeugt natürlich eine Ermüdung, wir waren davor schon in anderen Kladderadatsch schon kaum gebaut, jetzt final nicht mehr gebaut. Und noch dazu kommen wir jetzt in so eine Variante, wo wir dann allen Ernstes eine Art Multitasking versuchen, weil der Rechner arbeitet im Hintergrund. Aber du sprichst eben genau das Wichtige an. Wir leben ja auch aus so Rauschinformationen. Also ich lese was mit der Hand oder mit den Äuglern oder mit dem Finger, wie auch immer, und nehme so eine Rausch der Informationen dort. Also es gibt einen Artikel über X, was du gerade gesagt hast, Amazon hat ein neues Feature, da werden aber noch 3 Nebensätze erwähnt. Weil ich es aber nie mit der Hand gelesen habe, findet es ja nicht statt.
Sprichst du von einem Rauschen im Sinne von so wie weißes Rauschen und Rauschen im Äther, oder sprichst du von einem Rausch im Sinne von einer Benebelung?
Nein, in dem Fall Rauschinformation ist für mich so dieses Rauschen der Information. Also wir unterscheiden in Data Science ja mit zwischen Signal und Rauschen. Signal ist, dass dein Hirn quasi jetzt alle Informationen zum neuen Amazon-Launch zusammenfindet, während es das Rauschen nicht bewusst quasi irgendwo hin tut, weil es hat ja mit deiner eigentlichen Aufgabe nichts zu tun. Aber 6 Wochen später denkst du dir, da war doch was. Liebe Männer, wir möchten hier mal kurz einen Side-Note geben. Diese Rauschinformation ist übrigens dann, wenn ihr mit eurer Lieblingsfrau, Freundin oder sonst was vor einem Schaufenster steht und sie sagt, das sind aber besonders schöne Ohrringe. Das ist ein Signal, dass ihr euch das gefälligst merken sollt, für wenn ihr das nächste Mal shoppen geht. Das ist kein Rauschen. Da kommen wir aber jetzt, warum mache ich dieses ein bisschen lustiges Beispiel? Naja, weil was Signal und Rauschen ist, hängt sehr, sehr stark von dem ab, in welchem Kontext wir uns bewegen, wo wir gerade sind, was wir tun, wer wir sind, geschlechtliche Prägung, sonst irgendwas, gehört alles mit
dazu.
Dass
der Mann das als Signal wahrnimmt, das kann ich nicht garantieren. An der Stelle, für den ist das unter Umständen nur Rauschen.
So, und jetzt passiert genau das, deswegen mache ich jetzt dieses Beispiel mal auf, weil zumindest alle können jetzt ein bisschen lachen, die Jungs fühlen sich ein bisschen ertappt, die Mädels fühlen sich, denken so, ja, und alle, die auch noch männliche Partner haben, alle in between auch noch, oder quasi irgendwelche Partner und Partnerinnen haben, die das auch, also ich kann aber mal auch sehr, sehr schlecht sein, Ignoranz by default, was hat es gesagt, ist aber genau das, was, wenn du mit einer Maschinenverarbeitung arbeitest, wie jetzt, ob das Claudinchen ist, ChatGPT oder die LLM eurer Wahl, dann ist das für die Maschine Rauschen und du hast es im Zweifelsfall nie gesehen, wenn du nicht irgendwo in deinem Arbeite das ab, quasi irgendwo hin quasi prompt reingeschrieben hast. Hauptinformationen bitte hierhin zum Artikel von Amazon, alle relevanten Nebeninformationen im Briefing an mich. Und jetzt kommen wir zu genau dieser großen Herausforderung, in der wir uns halt heute bewegen. Ich weiß halt nicht so genau manchmal, was morgen relevant ist. Und ich weiß erst recht nicht, was in 5 Jahren relevant ist. Das heißt, das, was uns gerade sehr stark enabled und produktiver macht, gleichzeitig auch müde macht, fährt ein hohes Risiko, dass mir dieses scheinbare Rauschinformation irgendwann anfängt zu fehlen und deswegen Leute ja scheinbar ein bisschen irritiert und Mama strange gucken, wenn ich sage, nee, ich lese relativ viel immer noch selber. Ich bin halt nur gut trainiert, ich kann extrem schnell lesen und extrem schnell überfliegen, aber ich lese extrem viel schnell. Kein Paper, was ich zitieren werde, habe ich nicht mindestens einmal schnellstens händisch voll hart überflogen, manchmal sogar gelesen mit, dass ich kurz davor bin, das noch auszudrucken, so ungefähr, weil ich genau weiß, dass mein komplettes Geschäftsmodell und meine Fähigkeit in der Zukunft darauf basiert, dass ich die Informationen eventuell wirklich selber gesehen habe und diese Rauschen abrufen kann in der Zukunft.
Ja, kommt mir bekannt vor. Wir hatten uns vorhin noch kurz über das Thema Deskilling unterhalten. Und also für mich ist das tatsächlich auch so ein Thema, dass das nagt an mir im Hinterkopf und weil eben dieses Rauschen zu verarbeiten, also ich lese auch relativ schnell Speedreading, ich kann Absätze mit einem Blick erfassen und Seiten in wenigen Sekunden abschließen. Ich kommt so ein bisschen daher, weil meine Eltern keinen Fernseher hatten als Kind und ich nur Bücher hatte und auch sonst so ein bisschen merkwürdig war.
Und der Jochen ist dann doch nicht so ein Otto-Normal-Jochen. Es tut mir sehr, sehr leid, es möchte aus seiner Rolle ausbrechen.
Tut mir leid, ich möchte aus meiner Rolle ausbrechen, genau. Und als Kind irgendwie schon so ein paar Stadtbüchereien ausgelesen hatte, die schon Schreikrämpfe gekriegt haben, wenn der wieder kam, weil du dann wieder eine halbe Stunde lang Bücher ein- und ausbuchen kannst. Da gab es noch keine Scanner. Und das macht mir schon so ein bisschen Gedanken, weil ich genau weiß, dass dieses Rauschen, in Anführungszeichen, was ich jetzt eben gefiltert vorgesetzt kriege, Informationen enthalten, die ich eventuell später brauchen könnte. Und das war auch ganz oft in meinem Job so, dass wenn ich dann, keine Ahnung, in einer Unterhaltung oder in einer Redaktionssitzung, wo man über irgendwas gesprochen hat, ist irgendein Thema gefallen, irgendwas kam und dann konnte ich Informationen dazu abrufen. Das war für mich immer so ein Aktivposten in Anführungszeichen. Und da fragt man sich natürlich, wenn man dieses Rauschen nicht mehr aktiv konsumiert, ob man damit halt auch einfach Fähigkeiten verliert. Also nicht nur Informationen, sondern auch Fähigkeiten in Anführungszeichen.
Definitiv. Und ich glaube, da sind wir halt momentan an einer Diskussion, die noch, wir sind hier mal, euer Lieblingspodcast ist hier wieder cutting edge unterwegs. Wir stoßen mal eine Diskussion an, die so selten aktuell geführt wird oder hinter sehr verschlossenen Türen. Dann stellen wir uns die Frage mal andersrum. Also wir haben ein konstantes Bombardement aus irgendwelchen KI-News. Ich habe schon gesagt, lasst einfach mal die Finger davon, folgt mir auf LinkedIn und ein paar Kollegen. Wir werden schon ein Statement dazu abgeben, wenn es relevant wird. Und wahrscheinlich ist es nicht relevant, dass du es aktuell News verarbeiten musst. Also das ist ein Bombardement aus KI-News. Mal ganz abgesehen, dass wir ein Bombardement der geopolitischen Situation an der Backe haben. Alter Schwede, haben wir ja auch noch. Wir hatten es auch schon, Jochen hat auch noch Leben. Also bei mir ist es ja abgeschafft worden. Also wir hatten schon Leben hier in der KI-Blase. Aber das heißt, wir haben das die ganze Zeit. Und wir haben diesen Effekt, dass das alles, was, und ich bin da kein Freund von, und das wissen auch übrigens all meine Kunden, für mich ist es immer People plus AI und nicht nur auf Produktivität, sondern immer auf Qualität und eine Identifizierung von zukünftigen Human Skills, die noch relevant sind. Und ich habe nichts dagegen, dass zum Beispiel, wenn jetzt Jochen sagt, hey, das Claudinchen oder dein Tool deiner Wahl arbeitet im Hintergrund an einem Artikel ab und es ist außerdem eine notwendige Nummer. Aber die Frage ist ja, wie viel Zeit kann ich mir erkaufen, um zum Beispiel Rauschen zu erzeugen, Nebenkriegsschauplätze aufzumachen? Und das ist das, was immer schwieriger wird, weil das erfordert Disziplin und das hat auch eine sozioökonomische Realität. Die sozioökonomische Realität ist nämlich, dass wir gerade definitiv einen Trend dahin sehen, und das haben wir jetzt ja auch schon mit Social Media gesehen und auch die zwei Verfahren, die YouTube und Meta jetzt gerade verloren haben. Die Zeit, die Menschen, insbesondere junge Menschen, in Social Media und in diesen Tools verbringen, wird immer höher. Das heißt, worauf wir teilweise, Jochen und ich, unsere Karrieren aufgebaut haben, dass wir so viel Informationen gefressen haben, dass wir in einem Meeting random drin sitzen und uns was erinnern können, was wir vor 6 Jahren versehentlich mal gehört haben und sagen, jetzt wird es relevant, wird immer geringer und immer geringer. Außer, dass es natürlich eine bestimmte Elitenbildung gibt, die sich ihr ganzes Denken und Arbeiten darauf ausrichtet, diesen Random Noise weiterhin zu haben, um sich auch weiter vom Rest abzukoppeln. Weil auch das sehen wir aktuell schon. Wir sehen sehr klar eine Art neu kreierte Eigenelitenbildung, die wir so noch nie gesehen haben, die wenig damit zu tun hat, was du vielleicht mal studiert hast oder sonst was, sondern ein tieferes Verständnis von, was sind Fähigkeiten, die in der Zukunft relevant sind? Kann ich oder bin ich bereit, das Zeitbudget zu investieren, gerade um mich fortzubilden in diesem Bereich? Kann ich das auch machen? Da muss man ja auch mal eine realistische Realität reinmachen. Ist ja schön, wenn jeder sagt, wir sollen uns so viele Stunden fortbilden. Wann, wenn ich die alleinziehende Mama von 3 Kindern bin? Ich habe schon nur 4 Stunden Schlaf. Also das ist ja schon Schwachsinn. Und damit sehen wir halt dieses verankerte, sogenanntes Transfer-Learning, was der Mensch ja so wahnsinnig gut ist. Das heißt, wenn ihr jetzt eure Podcast-Folge diese hört und das in eure Realität, die vielleicht ganz was anderes ist, Baugewerbe, Logistik, Versicherung, was weiß ich denn, könnt ihr uns übrigens gerne sagen, aus welcher Branche ihr so seid, würde uns wahnsinnig interessieren und Fanpost ist auch immer herzlich willkommen. Auch Kritik, nicht, dass wir dann drauf eingehen würden. Dann ist das ja genau, dass du einen Input bekommst, den in deiner Lebensrealität überwanderst und daraus was machst. Aber wenn du diese Inputs, die random oder weiter weg sind, nicht mehr hast, dann bist du ja schon gefangen in so einem Tunnel. Und damit hast du dir natürlich harte Echokammern geschaffen, während ein Teil einer Gesellschaft versucht, das zu vermeiden, wenn sie denn den Zeitinvestment haben. Und deswegen bin ich momentan, komme ich immer wieder zu diesem Punkt, ist Everything Data on AI wirklich Teil deines harten Geschäftsmodells und deines Doings, dass du über die News wirklich hart informiert sein musst? Wenn nein, dann betreibe Grundlagenbildung. Und wenn ihr mich fragt, wie ich überlebe in diesem Ding, naja, weil ich halt die Grundlagen drauf habe. Das ist das, was ich tagtäglich auch in zig Kursen, Train the Trainer, Inhouse, Exhouse, ich drill die doch alle nur auf die Grundlagen. Weil die Grundlagen sind das, was mir hilft einzuschätzen, ob das relevant ist oder nicht. Weil das nächste Shiny Feature Release würde mich auch kirre machen. Weißt du, wie viele davon kommen? Das ist Toastbrotgeschwindigkeit. Legt mal Toastbrot draußen, investiert 1,99, keine Ahnung, was kostet Toastbrot gerade. Ich mobb immer Kohlenhydrat, ich esse wenig Toastbrot. Und legt es mal draußen hin und guckt euch mal an, wie schnell das schimmelt. Die News in Data und AI schimmeln schneller als das. Das heißt, während ihr noch denkt, das ist neu, haben wir wahrscheinlich schon was anderes. Was davon relevant ist, wird dann schon rechtzeitig bei euch ankommen. Aber diesen Flooding und dieses, ich habe gar keine scheinbare Zeit mehr, mich darauf zu beziehen, auch das, was AI nämlich eigentlich auch so schön macht, nämlich Tiefen oder andere Aspekte zu ergänzen, wie würde das denn jemand anders sehen, das finde ich gar nicht schön.
Was ich mich frage ist, ob das ein reines Selbstmanagement ist was man da betreiben muss, ob man da eventuell auch, weiß ich nicht, technisch noch ein bisschen an seinen Arbeitsweisen feilen kann, um quasi auch dafür zu sorgen, dass dieses Rauschen und diese Phasen irgendwie noch stattfinden, damit man nicht versehentlich in diesen Tunnel reinrutscht, in der man nur noch hochkonzentrierte Arbeit extrem fokussiert auf ein einziges Ziel vornimmt. Machst du da irgendwas?
Ja. Also ich kann euch mal sagen, was ich mache. A, bin ich wirklich thanks an the Ukrainian, ukrainische Mama und Großmutter. Ich bin natürlich sehr disziplinlastig. Ist genetisch bedingt. Also es hat natürlich einmal einen hohen Disziplinfaktor. B, habe ich mir die Gedanken, die ich euch gerade geteilt habe, gemacht und entschieden, dem Rauschen weise ich einen hohen Wert zu. Damit treffe ich keine Entscheidung nur auf diesem. Außerdem bin ich ein Workaholic, ich habe also wirklich kein Leben. Und das andere ist ein Tipp, den ich natürlich technisch auch umsetze, ich habe das gerade schon gesagt. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, okay, ich bereite was vor, ich schreibe gerade an diversen Papern, falls ihr nicht mitbekommen habt, ich versuche mal wieder ein bisschen mehr zu schreiben und zu publizieren. Keine richtigen wissenschaftlichen Paper, mehr so Position, so ein White Paper, Lampel-Style. So viel, auch das ist eine Entscheidung, zu sagen, ich mache jetzt kein hartes Research Paper draus. Dann ist zum Beispiel, dass ich, wenn ich, und dazu benutze ich extrem viel AI, dass ich sehr bewusst sage, okay, ich habe jetzt irgendwie meine 34 Quellen, die meinen ganzen Paper, die habe ich unter ganz bestimmten Aspekten analysiert. Und jetzt nehme ich den Kladderadatsch, und das ist bewusster Teil meines Arbeitsprozesses, nochmal andere Dinge zu identifizieren. Also wirklich quasi in dem Prompt von mir zu sagen, was ich vorhin gerade schon gesagt habe, vorliegende drei Artikel zu irgendwas Amazon, bleiben wir mal bei dem Beispiel, unter dem Feature XY, Hauptpunkte raus extrahieren, zusammenfassen, ergänzen und schreibe einen Briefing-Aspekt, welche weiteren Punkte langfristig relevant sein könnten unter den Aspekten, wie Amazons Unternehmensentwicklung steht, bla bla bla. Das heißt, du kannst natürlich auch eine AI-driven Arbeitsweise dazu benutzen, diese Nebenkriegsschauplätze und Rauscheninformationen für dich wegzuspeichern, damit du sie zumindest noch irgendwann hast. Und was ich auch sehr bewusst mache, ist, dass ich mir sehr bewusst Brain First gilt. Das heißt, bevor ich nehme mir den Moment zu durchdenken, wie das ausschaut und wirklich, was macht denn jetzt Sinn, händisch zu tun? Was macht denn vielleicht jetzt, weil ich unter Zeitpressure bin, komplett einfach abzugeben? Aber dann muss mir klar sein, dass ich eventuell nochmal reingreifen muss und sei es nochmal das Grundlagenpaper lesen oder sonst was. Einfach um dieses Verständnis nicht zu verlieren. Ich mache auch häufig, auch das ist mehr Disziplin, einen AI-freien Arbeitstag. Das heißt, einen Tag lang ist hier kein AI-Tool an, sondern es ist nur händisch Arbeiten angesagt. Einfach auch die Disziplin drin zu haben, dass ich das noch immer kann. Und dass ich dann sehr bewusst, zum Beispiel wenn ich in Unternehmen die Verantwortung habe, natürlich auch versuche, bewusst Prozesse zu identifizieren und zu designen, wo der Plan wirklich dahinter ist, die Tätigkeiten rauszunehmen, die nerven, die anstrengend sind und sonst was, aber auch hart in den Kampf zu gehen, zu sagen, dass diese Zeit da nicht zugeballert wird, sondern dann eben wirklich für andere Dinge verwendet wird, die einen zukünftigen Wert erzeugen. Also zum Beispiel ist es in unserer strategischen Arbeit so, dass Produktivität und Effizienz und Kosteneinsparung für viele Unternehmen zwar ein interessanter Punkt ist und ich dann immer um die Ecke komme, ja, aber wenn die Qualität nach unten geht, dann haben wir gar nichts davon gewonnen und wir müssen ja auch über Business Innovation denken. Das heißt, du kannst natürlich auch Organisationsformen finden und das ist natürlich jetzt, wenn du alleine arbeitest, ein bisschen mehr tricky, aber auf der anderen Seite halt auch schon definitiv machbar. Das heißt eben über bestimmte Prompts, über eben zum Beispiel Wegschreiben von Zusatzinformationen, aber natürlich auch immer noch mit diesen, der Mensch verarbeitet die Informationen auch noch selber, damit er sie verfügbar hat, anstatt nur im digitalen Raum zu leben. Definitiv.
Ja, spannend. Muss ich mir definitiv auch mal selber Gedanken dazu machen, wie ich das bei mir strukturieren will, weil so ganz ohne Struktur funktioniert es nicht. Also mal die Workflows zu erweitern und zu sagen, liefer mir bei einer Recherche bitte noch irgendwie drei spannende Punkte, die vom Ziel abweichen, in Anführungszeichen, mit raus, damit man die mitliest und quasi das, was man sonst so beim manuellen Scannen der Artikel getan hätte, ist schon mal eine gute Idee. Naja, einen Tag ohne KI arbeiten ist auch eine Idee. Ob ich das jetzt durchhalte, weiß ich nicht. Aber also eine zentrale Frage, was ich ganz spannend fand, wo du jetzt sagst, so, das habe ich für mich eben identifiziert als wichtige Fähigkeit, die ich weiter trainieren will, das Rauschen. Ja, ist gar nicht so einfach. Also für mich beispielsweise ist es die Frage, wie ich Artikel, also wie ich den Kreativprozess eines Artikels gestalte. Normalerweise festigt sich das beim Schreiben. Also das heißt, man setzt sich hin, man hat zwar schon eine Idee, unter Umständen einen Aufhänger, sagt der Journalist, also eine Meldung oder ein Geschehnis, das du nimmst, mit dem du in das Thema einsteigst. Und dann hast du einen Dreh, den du verfolgen willst, sagt man. Also irgendeine Botschaft, eine rote Linie, die du dann in das Ganze hineinbringen willst und du endest dann mit etwas. Wenn es ein Kommentar ist, hast du da vielleicht schon eine Meinung gefasst, in der du enden möchtest. Wenn es eine Pro-Kontra-Analyse ist, gelangst du vielleicht erst am Ende bei der Synthese dazu. Nur ist es eigentlich immer etwas gewesen, was im Prozess entstanden ist. Also es ist auch von Kollege zu Kollege allerdings unterschiedlich, muss ich dazu sagen. Das ist schon beim kreativen Schreiben, also beim nicht-journalistischen Teil so. Da gibt es den Ausdruck der Plotter und der Bauchschreiber. Die Plotter sind diejenigen, die die Handlung von sehr bis ultra kleinteilig plotten, also vorbereiten, jeden einzelnen Plotpoint, also jeder einzelne Punkt in der Handlung, in der was passiert, aufschreiben. Und es gibt die Bauchschreiber. Und manchmal hört sich das dann in so Diskussionen so an, als würden die einen so vollständig aus dem Bauch rausschreiben und die anderen nur aus dem Plot. In der Regel ist es eher so ein Mischverhältnis, also man plottet vielleicht zu 70% und schreibt 30% aus dem Bauch und diejenigen, die sich als Bauchschreiber bezeichnen, schreiben zu 70% aus dem Bauch und tun zu 30% plotten, weil sonst kommst du nie an. Sonst bist du irgendwie am Ende. Also das heißt, so diese Vorarbeit, die mache ich auch als Journalist bei einem Artikel. Ich weiß ungefähr, wo ich starte, ich weiß ungefähr, wo ich ankommen will. Aber dann ergibt sich ein Großteil dessen, was in diesen Artikel reinbringt, bei mir eigentlich beim Schreiben. Und jetzt ist das so, dass das ja recht zeitintensiv ist. Eigentlich diktiere ich mehr und mehr Texte. Und unter Umständen auch meandernd. Also das heißt, ich kippe alles, was ich irgendwie zu diesem Thema habe und mir durch den Kopf schießt, hinein und die KI gibt es danach dann strukturiert aus. Und oft ist es halt so gewesen, dass der Punkt, an dem ich dann die Gedanken strukturiere und auf Text bringe, eben auch dafür gesorgt hat, dass da vielleicht noch neue Erkenntnisse dazu gekommen sind oder sich irgendwas entwickelt hat. Und das entwickelt sich beim Diktieren nicht so. Und das ist auch so ein Punkt für mich, wo ich mir selber gar nicht so wirklich im Klaren bin und gar nicht hundertprozentig beantworten kann. Ist das was sich verändern wird? Also ist das, kann ich daran festhalten? Kann ich sagen, ich diktiere weiter meine Artikel, meine Meinung per Sprache rein und denke mir, das ist ein Skill, den ich jetzt entwickeln muss, weil wenn ich es von Hand schreiben muss, hält mich das einfach auf. Das dauert wesentlich länger, es ist wesentlich schneller zu Papier gebracht, wenn man es diktiert und dann die KI schreiben lässt. Oder ist das schon ein De-Skilling? Ne? Also opfere ich da schon etwas, was eigentlich Teil der Arbeit ist? Und das ist gar nicht so
das
einfach.
Das ist halt, und wie gesagt, das kann halt am Ende des Tages jeder auch nur für sich entscheiden. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich im Gesprochenen, ich kann diktiersicher sprechen. Das ist ganz lustig, darauf bin ich relativ trainiert. Das heißt, ich kann quasi wirklich so reinsprechen, dass das besser ist als geschriebener Text. Das ist aber ein Feature, das haben die meisten nicht. Weil du auch, das musst du auch hart trainieren. Das ist bei mir historisch bedingt. Und das nächste ist, wenn du halt, und ich liebe mit der Maschine zu sprechen, das ist immer entspannter, weißt du halt auch, okay, und da kommt es jetzt wieder zu deinem, wie ist dein Workflow aufgebaut, wie sind deine Prompts und deine Context-Engineering gedacht. Weil wenn du jetzt Prompting gut sauber hochziehst, dann kannst du natürlich auch deinen Arbeitsprozess auch so meandern lassen, indem du halt die Maschine nicht so frühzeitig eingreifen lässt, irgendwelche Sachen von dir glatt zu ziehen. Wenn es aber, und das ist halt auch so dieses, wieso ich allen immer sage, ihr müsst ein bisschen Realismus walten lassen. Wir hatten das schon mal in unserer Folge, das Buch in 3 Minuten schreiben, ist halt einfach eine unsinnige Variante. Und deswegen ist es so wichtig, seinen Arbeitsprozess zu identifizieren unter, was ist wirklich wichtig. Und wir definieren wichtig ganz häufig ein bisschen falsch, weil es ist einfach auch wichtig, was kann ich in der Zukunft noch vielleicht verkaufen. Und vielleicht ist eine ganz bestimmte Fähigkeit, wo der Rest der Welt jetzt schreit, das muss die KI übernehmen. Genau nicht das, was für mich oder sogar für mein Unternehmen relevant ist, dass das die KI übernimmt. Das ist völlig legitim, denn da ist wirklich jeder Mensch und jedes Unternehmen ein bisschen unterschiedlich. Gleichzeitig muss der Gag eigentlich ein bisschen andersrum gedacht werden. Und das ist eine Diskussion, die mir auch zu wenig geführt wird, ist, KI soll der große Enabler sein, nicht der Ersetzer. Natürlich wissen wir auch alle, dass die Dinger so verdammt gut geworden sind, dass wir natürlich über irgendwann Jobs ersetzen sprechen. Aber gerade sind wir an einem Punkt, dass wir uns künstlich alle gleicher machen. Ich habe gerade schon gesagt, ich bin sehr frühzeitig darauf trainiert worden, zu sprechen, dass es meine Sprache teilweise massiv besser war, auch früher als mein Schriftdeutsch. Schreiben ist einfach, das ist einfach mir Arsch so langsam. Es ging so weit, dass die T nicht beim T hinten nicht mehr als Fehler dekliniert worden ist in meinen Schulaufgaben, weil ich es einfach konsequent immer weggelassen habe. Diese Sprache ist so, das Schreiben ist so langsam. Aber das ist nicht bei allen so. Das heißt, das händische Schreiben kann sehr wohl eine Fähigkeit sein, obwohl sie langsamer ist, die so viel mehr Wert hat, dafür andere Tätigkeiten wegoptimiert oder weggemacht werden müssen, um dir die Möglichkeit zu geben, dass wenn dein schriftlicher Ausdruck so viel mehr wert ist als dein gesprochener Ausdruck, dann musst du deinen Prozess andersrum denken. Das heißt, in dem Fall werde Otto Normaljochen rausbrechen aus Otto Normalwelt, wo ihm ja gesagt wird, er muss mit dem Ding immer sprechen, weil es ja so viel schneller. Was, wenn du es umdrehst und sagst, okay, aber ich will ja eigentlich einen Qualitätsgain haben und schneller muss ich nicht sein, wenn ich anderen Kladderadatsch nicht auf dem Schreibtisch habe. Also zurück zu alle tausend und dämliche Admin-Sachen, die 3 Stunden gefressen haben, weil dann habe ich ja diese 3 Stunden, die ich in eine Kernkompetenz investieren kann. Und diese Variante über Wert der Tätigkeit, das ist das, was in der aktuellen Diskussion zu kurz kommt, weil wir wollen uns quasi durchoptimieren auf Productivity. Ja, aber an Produktivität entsteht nicht automatisch Wert. Die Hoffnung ist nur, da sind wir wohl also ein bisschen McKinsey-Brainwashed, dass aus Productivity Value entsteht. Das ist aber überhaupt nicht so. Die Value-Diskussion ist unabhängig von der Productivity und muss dann zusammengefasst werden. Und jetzt nehmen wir zum Beispiel, dass dein größter Value wäre in einem meänderten Schreibprozess, der, weiß ich nicht, 1,5 Stunden liegt. Den du, weil der Tag so voll ist, und wir haben ja schon festgestellt, der Jochen will noch sowas wie Leben haben. Also ich bin da immer noch nicht drüber hinweg, ihr merkt, ich bin da emotional, habe ich mich da aufgehängt jetzt. Also wäre ja meine Aufgabe, dass mein AI-Enablement, dein AI-Driven, alles andere anfasst, als die höchste wertvolle Tätigkeit, deine 1,5 Stunden schreiben. Wenn ich das aus dieser Denkweise und diesem Workflow betrachte, habe ich ganz andere Möglichkeiten als dem AI-Guru, der mir sagt, ich muss alles automatisieren und weg. Nein, Freunde, das ist garantiert die falsche Überlegung. Das hält nicht, weil wir verdienen ja nur mit Wertgeld, nicht mit Produktivität.
Ja, definitiv. Also ich meine, das kannte man doch früher auch schon. So die Menschen, die, ja, wie drücke ich das jetzt freundlich aus, die nichts drauf haben und dann versuchen, das durch hektische Aktivität auszugleichen. Das bringt dann meistens nichts.
Ja, aber wie gesagt, das ist halt gerade, ist das eine Diskussion, und besonders wenn du dir vorstellst, dass da irgendwie von, weiß ich nicht, vielleicht ein paar tausend Mitarbeiter bei mir manchmal an diesen Diskussionen dran denken. Und jetzt ist übrigens auch raus, warum ich ganz gerne, wieso rum der Betriebsmarkt mich nie so bedrohlich wahrnimmt, wie man immer glaubt. Weil an der Stelle ist es, müssen diese Gespräche, Diskussionen, diese Betrachtungsweise, deswegen auch übrigens Best Practices von irgendjemand klauen, ungefähr so der schlechteste Rat ist, den euch irgendjemand geben kann, brennt einfach jede Best Practice runter. Weil es einfach nicht repräsentativ ist, wie das in eurem Unternehmen läuft und insbesondere auch in deinem. Und dann zum Beispiel jetzt, lieber Jochen, ich mache dir jetzt mal ein Beispiel. Gerade hast du ja offensichtlich sehr viel auf dem Schreibtisch. Wir haben schon das böse S-Wort namens Steuer genannt. Das heißt, deine Entscheidung, die du jetzt über deinen Workflow triffst, sollte, spätestens wenn einer dieser großen Bausteine abgehakt ist, solltest du 2 Schritte zurückgehen und sagen, okay, gut, ich bin raus aus dieser Stresssituation. Das machen übrigens auch die wenigsten, mal zu sagen, sie sind raus aus einer Stresssituation. Und wie würde jetzt mein Workflow ausschauen unter Qualitätsgewinn, Werterzeugung und dann Produktivität? Weil in Stressphasen ist es natürlich geil, dass wir diesen ganzen Kladderadatsch haben, weil wir auf einmal viel, viel mehr vom Schreibtisch runterbekommen als jemals zuvor. Wenn ich jetzt aber mir ständig einrede, dass ich von einer Stressphase in die nächste Straße reise, dann habe ich was falsch gemacht. Und das kann ich aber sehr wohl durchdenken. Und für die Unternehmen ist es zum Beispiel die Diskussion, warum wir, also angenommen, euer Sales brennt. Sales läuft gerade nicht so, weil Databasis nicht vorhanden, Prozesse sind Schrott. Jetzt kannst du eine strategische Entscheidung treffen und sagen, okay, pass auf, wir schmeißen den dreckigsten Prozess, das teuerste Frontier Lab Model für die nächsten 3 Monate, Hauptsache wir holen die Aufträge rein. Wenn du das aus dem Ruder laufen lässt, dann ist der Gewinn, den du mit diesem Fix erzeugt hast, in 6 Monaten wieder kaputt. Das heißt, du musst dir den Wecker stellen, zu sagen, okay, ich fixe jetzt meinen Fahrradschlauch, gehe dann 3 Schritte retour und dann muss ich es überdenken. Und das ist das, was gerade zu wenig stattfindet, weil da sind wir ja hergekommen. Du hast ja ein konstantes FOMO, the new shiny tool, was dir jetzt, nein, die kannst du ignorieren.
Ja, es ist ja nicht nur FOMO. Es ist, wenn ich so drüber nachdenke, also noch an Product Owner Zeiten zurückdenke, da hast du hast wenig Zeit. Du hast ein gefülltes Backlog an Sachen, die erledigt werden müssen. Und wenn man jetzt anfängt, diese Tätigkeiten mit einer höheren Produktivität zu versehen, dann ist die Erwartung ja eigentlich, dass da mehr Items aus dem Backlog purzeln. Ja, also wenn du 20-30% schneller mitarbeiten kannst, dann auch 20-30% mehr Output raus. Aber genau das ist eine Gefahr, weil, und das merke ich zurückblickend auch bei mir gerade, es staut sich relativ viel auf und man merkt einfach, okay, ich kann das jetzt schnell und zügig und effizient runterarbeiten mit der KI. Nur irgendwann sitzt du halt da und arbeitest nur noch zügig und effizient Zeug runter und verlierst damit das, wo man im Produktmanagement dann oft gesagt hat, das ist das, was aber viel, viel wichtiger ist. Du musst dich hinsetzen und musst das Backlog priorisieren. Du musst gucken, welche Initiativen wirklich wichtig sind und nicht dich möglichst schnell durchs Backlog brennen. Also das, weil wenn du das dann nur noch tust und dann der Maßstab nur noch ist, ich kann 30% effizienter arbeiten, also machen wir auch 30% mehr Output, dann hast du zwar mehr produziert, aber hast du nicht unbedingt einen größeren Wert geschaffen. Weil unter Umständen hätte er vielleicht die Entscheidung fällig gewesen zu sagen, so jetzt sind wir langsam mal hier am End of Life bei diesem Produkt. Wir können da jetzt zwar noch statt den 10 Features, die wir gemacht haben, durch höhere Effizienz 20 reinklatschen, nur dann haben wir nichts gewonnen. Hätten wir stattdessen gesagt, wir packen die 10 Features, die geplant waren, rein und wir sind jetzt 2 Tage früher fertig mit unserem aktuellen Sprint und setzen uns dann 2 Tage lang hin und machen einen Strategie-Workshop und gucken mal unser Backlog an, überlegen uns, ob wir die nächsten Initiativen, die kommen, nochmal neu bewerten.
Dann hätten wir gewonnen. Und das führt uns immer wieder zu dem zurück, warum ich ja klinge wie so eine schlechte Schallplatte. Wenn die Grundlage nicht sitzt und die Grundlage ist Data- und Tech-Verständnis und die Grundlage ist aber auch, wie wollen wir, und das hat viel mit Business Understanding zu tun, wer in meinem Training schon mal war, weiß, wie ich eben im CRISP auf den Sand gehe, das hat halt viel mit dem Business-Verständnis zu tun, diesem tiefen Verständnis von, Moment, was wollen wir denn eigentlich gewinnen und auf welcher Zeitachse und was steht bei uns gerade im Vordergrund? Und wenn du halt auf der Führungsebene ehrlich zu dir bist und sagst, außer Hard-Cost-Karten wollen wir hier eh nichts machen, ja, dann bist du wenigstens ehrlich und trimmst du darauf alles hin und dann schmeißt du die Kohle auch nicht zum Fenster raus. Oder willst du wirklich mehr Wert erzeugen und machst halt auch die berühmten, berüchtigten Rückblicke postmortem, wie ihr es nennen wollt. Und ihr merkt, wie anstrengend das ist. Warum? Naja, weil wir es im Kleinen schon kaum hinbekommen, weil wir halt in so einem, wie gesagt, der Begriff, den, ich weiß gar nicht, ich muss mal nachgucken, wer dieses Flood the Zone eigentlich, also ich weiß, dass eine der Personen, die ich nicht aussprechen möchte, auf jeden Fall das irgendwann in den Mund genommen hat für den Trump-Wahlkampf mit Flood the Zone. Aber ich glaube, er hat den Begriff nicht an sich erfunden, Stephen Bannon.
Bin mir nicht ganz sicher, ob er es gemacht hat oder ob irgendjemand anders seine Taktik so benannt hat.
Ja, also wie gesagt, auf jeden Fall ist der Begriff auf jeden Fall populär geworden dadurch. Und in meinem Fachbereich ist es halt jetzt so, seit 2023 wird es halt echt immer lauter. Es wird immer mehr, also von Halbwahrheiten kann ich ja schon gar nicht mehr sprechen. Das sind ja nur noch ein 1/18 Wahrheiten, die in irgendwelchen LinkedIn-Posts drin stehen. Und das ist halt echt, also falls ihr euch noch Zeit und Muße habt, ich habe mit Britta Behrens an LinkedIn live gemacht, Brew 360, 360 Brew ist nie der LinkedIn-Algorithmus gewesen. Ich bin ständig mit irgendwelchen Mythbusting und Rants irgendwie unterwegs, weil so viel Fehlleistung dahinter liegt. Wie gesagt, die 1/18 Wahrheit ist, mir bin ich ja schon tiefen dankbar, weil Grundlagen nicht da sitzen. Und ihr solltet euch immer gut drüber nachdenken, habe ich wirklich etwas als Mensch davon? Und ich will nicht sagen, dass ihr da rein manipuliert werdet, sondern was ist das, woran ich auch Spaß habe? Also ich sage auch meinen Teilnehmenden immer so, aber wenn du da noch Bock drauf hast, dein Newsletter mit der Hand zu schreiben, dich das glücklich macht, warum willst du es aufgeben, weil irgendjemand behauptet hat, das wäre schöner, besser mit AI? Das ist doch Schmarrn. Mach doch alles andere, damit du mehr schöne Newsletter schreiben kannst. Weil dann werden wir die auch gerne lesen. So funktioniert das doch. Also dieses alles über einen Kamm scheren ist halt gefährlich. Und das passiert halt gerade ohne Ende. Und dann haben wir halt bald nicht mehr nur Bundestrainer, sondern nur noch AI-Experten. Dann können wir bald mal so eine Fußball-Weltmeisterschaft wieder haben. Ich wäre sehr dankbar.
Ich fürchte, die nächste ist in den USA. Beziehungsweise nicht nur, glaube ich. Ne?
Mexiko und Kanada machen noch mit.
Mexiko und Kanada machen. Und, ja, kann man wenigstens einen Teil der Spiele angucken. Ja, also ich glaube, die wichtigste Frage, die bei mir hängen geblieben ist, ist schön, dass KI uns mehr Effizienz verleiht. Die große Frage ist dann, was machen wir mit der Zeit, die frei geworden ist, durch diese größere Effizienz? Passen wir auf, dass wir sie nicht einfach gegen die Wand ballern und in noch mehr Tasks versenken? Weil wir haben schon festgestellt, manche Fähigkeiten verkümmern, so das Thema De-Skilling. Wir hatten schon mal eine Folge, wir haben uns vorhin wieder drüber unterhalten. Ist ein Thema, auch wenn man darüber diskutieren kann, ob es da jetzt schon Studien gibt, die das wirklich so cool belegen oder nicht. Aber so ein bisschen spürt, glaube ich, jeder von uns, dass manche Sachen, entweder weil wir zu faul dazu sind oder weil wir sie nicht mehr üben, so ein bisschen vor sich hin verkümmern. Und die große Frage ist wirklich, was für menschliche Fähigkeiten, was für einen Wert will ich mit meiner eigenen Zeit noch generieren und die dann irgendwie sinnvoll einzusetzen.
Und wie gesagt, lasst euch auch insbesondere nicht zu den großen Zeitfässer animieren, den KI-News zu folgen. Da kann man Stunden seines Lebens mit verbringen, glaubt mir.
Ja, sucht euch den Podcast eures Vertrauens, sucht euch den Newsletter eures Vertrauens, beschränkt euch da auf das, was ihr für zeitlich angemessen haltet. Und ansonsten holt euch das Zeug, wenn es richtig bedeutsam ist, wirklich ein. Ja, ich glaube, jetzt nehme ich mein eigenes Schlusswort als Schlusswort.
Guter Plan.
Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Stellt den Podcast auf 1,5 und nutzt die frei werdende Zeit, um euren Kühlschrank zu putzen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.